herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast, der Rasenmähermann von Dennis. Der Mensch, der sich um deinen Garten kümmert.
Ja, das ist ein Garten-Podcast. Ist nichts, was ich mehr bräuchte als das.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von One Fucking Awesome Life. Wir haben es ja angedroht, wir machen weiter, wir geben Vollgas. Und wir haben gerade versucht, die zweite Folge auf unserer dreiteiligen Intro-Staffel auszuknobeln, wer jetzt sozusagen wen als erstes befragt. Wir haben es mit Schnick, Schnack, Schnuck probiert. Es ging gänzlich in die Hose, weil wir beide immer die Faust genommen haben und haben uns dann irgendwann dazu entschieden, eine Münze zu werfen. Das heißt also, ich habe heute die Ehre, den lieben Dennis zu interviewen, beziehungsweise dass er jetzt seine Lebensgeschichte darstellt, weil wir hatten es ja in der ersten Folge schon angekündigt, unsere beiden Lebenswege waren jetzt nicht nur mit Rosen gepflastert. Und insofern, Dennis, du hast das Wort. Es geht ja darum, dass du unseren Zuhörern mal so ein bisschen mehr Einblick darüber gewähren möchtest. Was hast du im Leben schon durch? Wie bist du da vor allem rausgekommen? In der letzten Folge hast du ja angekündigt, dass du sehr, sehr viele Jahre lang sehr intensiv mit Alkohol zu tun hattest und dass das im Prinzip schon dein Körper massiv geschädigt hat. Und deswegen will ich auf jeden Fall dir mal zuerst die Frage stellen, bevor du vielleicht darüber berichtest, wie du da reingekommen bist, was dazu geführt hat. Erstmal, ab wann hast du denn gemerkt, jetzt reicht's, das war's? Ja, also ab jetzt schade ich nicht nur mir, sondern vielleicht auch meinen Leuten. Und ab wann hast du wirklich gemerkt, das reicht, ich muss jetzt da raus?
Boah, das ist ein harter Einstieg, weil Tag erstmal. Also ich muss auch noch Hallo sagen. Das ist eine harte Frage insofern, weil das halt super schleichend und du hast halt als jemand, der trinkt, hast du eine unfassbar komische Logik im Kopf. Also du hast halt so ein simpelstes Beispiel, dass das vielleicht erklärt ist. Ich wusste schon Ewigkeiten, dass ich zum Arzt müsste. Also wer es verträgt, aber ich hatte zum Beispiel einen Monat lang nur Blut im Stuhl so. Dann weiß man, irgendwas ist nicht ganz. Krass. Aber man geht nicht zum Arzt, weil der Arzt würde einem ja sagen, dass man aufhören muss. Und damit würde man ja gesagt bekommen, dass man ein Problem hat. Man weiß, dass man das Problem hat, weil man nicht zum Arzt gehen will, weil der anders sagen würde, man gesteht sich das Problem aber selber nicht wirklich ein. Also du bist die ganze Zeit in so einer Passivitätsdingsschleife gefangen. Von daher ist das relativ schwierig zu benennen, wann ich jetzt gemeint hätte, es wäre irgendwann zu viel oder wann das angefangen hat, weil das war auf jeden Fall schon ein schwimmender Übergang. Tatsächlich der Auslöser zum Aufhören war aber einfach große Angst. Also richtig Schiss vor einer quasi gestellten Prognose, dass ich noch so 2 bis 5 Jahre hätte. Und dann ist mir einfach, also man muss vielleicht noch erwähnen, dass ich halt inzwischen auch 40 bin, so Standaufnahme jetzt, habe einen 5 Jahre alten Sohn und ich habe halt vor etwas über 2 Jahren aufgehört. Also auf den Tag aufgehört. Und da hatte ich halt einfach verdammt viel Schiss, dass ich meinen Kurzen nicht mehr sehen könnte, dass er mich nicht mehr sehen könnte und dachte, okay, der wird mich ja vielleicht doch noch irgendwie brauchen und so. Und da war einfach genug Angst inzwischen aufgekommen, was aber, daran lag, ich konnte zu dem Zeitpunkt schon monatelang eigentlich nichts mehr tun. Also ich habe auch nichts mehr getan. Arbeiten und so war alles nichts. Ich habe mich einfach irgendwie mehr oder weniger nur verschanzt. Habe irgendwie geguckt, dass ich am Tag meine Flasche Wodka hatte, dass ich meine 5, 6, 7 Biere hatte, dass ich so an Schnäpsen irgendwas dazu hatte. Erster Griff morgens, wenn ich denn aus dem Bett kam, war dann in den Kühlschrank, um dann die zitternde Hand quasi runterzutrinken. Und dann irgendwann wurde es am Tag besser und dann war mir wieder egaler. So. Habe ich gemacht, aber am Ende war es halt schon so, dass ich halt tatsächlich monatelang, also mindestens 4 Monate oder so, pro Tag, also nicht pro Nacht, sondern pro Tag keine 2,5 Stunden mehr geschlafen habe oder schlafen konnte, weil ich diese Ödeme überall hatte. Also mir ist sofort Arm eingeschlafen. Ich habe meine Zehen ganz oft so mit Eistüchern und sowas überhaupt wieder reanimiert, so gefühlt, weil da nichts mehr zu fühlen war. Und dann war mir irgendwann klar, wenn ich liege oder gelegen habe und ich habe schon deutlichst die Leber gespürt, weil die einfach so dick war, dann Blutdruck ohne Ende dazu und so weiter. Da war mir halt irgendwie dann auf einen Schlag zum Glück irgendwann mal dann klar, oh Kacke, du hast Angst davor, auch zu Recht. Aber geht nicht anders, musst du mal machen. Und das war dann der 26.08.2019.
Das ist unfassbar, wenn ich das so höre, wie leidensfähig der Mensch an der Stelle schon ist. Ne? Also ich meine, die körperlichen Signale, die waren ja schon offenbar so ausgiebig auch da, Ne? Also Blut im Stuhl ist ja jetzt nicht so eine Sache irgendwie, die ich so auf die leichte Schulter nehmen würde. Ne? Aber trotzdem war sozusagen die Angst vor der Bestätigung größer, ja, dass da wirklich ein Riesenproblem da ist, als vor dem eigentlichen körperlichen Problem, nämlich irgendwann ist das Blut auch alle, ne? Also irgendwann ist ja auch die Verdauung dann gar nicht mehr in der Lage, das alles zu bewältigen, der Darm gar nicht mehr in der Lage, irgendwie dort einen Nährstoffaustausch hinzukriegen, weil der ja nur noch damit beschäftigt ist, irgendwie eine Notsituation irgendwie zu retten. Der ganze Körper ist ja in einem Notzustand, ne?
Ja, also ich glaube, man kann sagen, dass die Leber, die leidet halt still, aber wenn sie sich dann meldet, dann hat die wirklich was. Also die ganze Zeit alles auf sich, und die ist ja ein unfassbar wichtiges Organ für den Körper eigentlich, aber die schluckt ganz viel im wahrsten Sinne des Wortes, und irgendwann, wenn sie nicht mehr kann, dann merkst du es halt, du merkst es, also jeder, der wirklich ein bisschen professioneller trinkt, in Anführungsstrichen, dem siehst du es ja auch an irgendwie, ne? Sieht es über die Haut an, und das fängt dann schon an, dass einfach der Stoffwechsel nicht mehr vernünftig läuft und so weiter. Das merkst du halt, aber du gehst nicht zum Arzt, weil wenn der dir sagt, du musst aufhören, dann wird es ja in irgendeiner Form offiziell, und ich hatte in dem Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Vorstellung davon, dass ich die Kraft haben könnte, aufzuhören. Also ich habe halt, also Entzugserscheinungen waren bei mir so, dass ich halt, es hat halt unfassbar gezittert und sowas, bis ich dann die ersten 3, 4, 5 Gläser oder sowas morgens dann wieder drin hatte. Das war dann so. Ich habe das auch im Buch vorne beschrieben, dass die damalige, habe ich sie damals kurz vorher erst kennengelernt, meine heutige Herzdame, habe dann bei ihr gepennt und habe dann bis abends noch da inkognito quasi weitergetrunken. Hat sie nicht viel von mitgekriegt. Dann haben wir dann nebeneinander gepennt. Und ich bin irgendwann so 5, 6 Stunden später, länger war die Nacht damals auch schon nicht, schweißgebadet aufgewacht, konnte mich kaum noch bewegen und war innerlich vollkommen fahrig, so. Und das waren so die ersten Anzeichen von einem Entzugserscheinungsbild, und bin dann irgendwann relativ wortlos und so, obwohl ich jetzt vor ihr als Person überhaupt nicht flüchten wollte, quasi geflüchtet, ins Auto gesetzt, bin nach Hause gefahren und habe mich unterwegs dann noch, obwohl der Magen ja leer war, dann noch versucht zu übergeben und Galle daraus und keine Ahnung was, es war körperlich alles völlig hinüber. Und da habe ich mir dann halt die ganze Zeit gedacht, wenn das schon nur 5, 6 Stunden Entzug sind, wie soll das denn werden, wenn ich es ganz aufhöre? Und diese Angst war halt auch ewig im Kopf, und deswegen war zum Beispiel zum Arzt zu gehen überhaupt keine Option, weil ich habe mir damals eingeredet, beziehungsweise inzwischen habe ich das Bild, und das verteile ich auch, das Bild, dass du dir den Alkohol wie so einen schlechten Berater oder einen schlechten Freund oder sowas vorstellen solltest, der neben dir sitzt, der auf deiner Schulter sitzt oder so. Der redet dir die ganze Zeit ein, das wird alles. Und der redet dir auch ein, ja komm, das Problem kriegen wir gleich wieder hin, hol dir nochmal irgendwas zu trinken, dann reden wir dann in Ruhe zusammen drüber, so gefühlt. Und das zieht dich halt dann immer wieder sofort in den nächsten Bann, sodass du irgendwie drin bleibst und nicht wirklich raus willst. Und das war mir dann lieber, dass ich mir hab einreden lassen von diesem schlechten Freund, du wirst da bald rauskommen, wenn das und das noch klappt, was völlig utopisch war, dann hast du die Kraft aufzuhören. Und diese Kraft wäre niemals gekommen, wenn ich es nicht einfach irgendwann getan hätte.
Wie war es denn, als du dann letztendlich zum Arzt gegangen bist? Also irgendwann war ja dann der Zeitpunkt da, okay, ich gehe jetzt mal zum Arzt, ich will da raus. Wie war es denn also, als du dann beim Arzt warst? Als dann wirklich auch klar war, okay, da ist ein echtes Problem da.
Ich war ja nicht vollumfänglich beim Arzt, deswegen war ich ja gar nicht. Ich bin ja, habe mir diese eine Teilprognose über Blutbild und eine Teilprognose über Herrn Google zusammengesucht, was so alles passieren würde, was so macht, was so ist. Ich habe auch niemanden eingeweiht, das wusste halt auch niemand. Also alle wussten, mir geht's dreckig, und man konnte mich halt wie so eine wandelnde Leiche quasi irgendwie sehen, aber ich habe niemanden eingeweiht, das wusste wirklich keiner. Dann habe ich das nachher halt wirklich komplett in Eigenregie von einem Tag oder von einem Morgen auf die nächste Stunde quasi geändert. Was ich bitte unbedingt benennen möchte, dass ich das niemandem rate und man das niemals tun sollte, gerade wenn man schon so körperliche Reaktionen hat. Weil du kannst halt auch in so ein Delirium fallen und dann liegst du da irgendwie rum und keine Ahnung was. Und es wäre immer ratsam, das unter ärztlicher Aufsicht zu machen, was ich damals nicht gemacht habe. Ich hatte aber auch einfach Schweineglück. Und bitte niemals, gerade wenn irgendwelche auch nur ein bisschen zittern ist, irgendwas Körperliches anfällt, niemals irgendwas alleine durchziehen, was es anbelangt. So, das wollte ich kurz loswerden.
Heftig, heftig. Wie war es denn, als du dann dich entschieden hast, okay, das war's jetzt? Du hast von jetzt auf gleich ja sofort alles abgebrochen, ne?
Jo, ich habe also morgens, ich glaube, dass das mein irgendwie, ich habe intuitiv, weiß ich zumindest jetzt, habe ich intuitiv vieles richtig gemacht, was ich damals ja noch nicht wusste. Ich habe halt angefangen morgens, meine 3, 4, 5 Gläser oder so, und hatte irgendwann durch Zufall, warum auch immer und von welchem Geld auch immer damals, noch ein Audible-Guthaben und habe dann einfach mal nach Alkohol gesucht und habe dann von Alan Carr ein Buch gefunden. Von dem Buch ist mir nichts hängen geblieben, außer zwei Dinge. Und hauptsächlich die Erkenntnis, dass Alkohol Gift ist. Dass man, warum sollte man sich freiwillig, wenn man sich selber mag, Gift in den Körper schütten? Und er hat den Unterschied in dem Buch ganz gut rausgearbeitet. Wie gesagt, sonst habe ich nicht viel damit an der Mütze und ich habe mich inzwischen viel damit beschäftigt, also inzwischen zumindest. Aber er hatte den einen Satz mit drin, es ist ein heftiger Unterschied zwischen Kacke, ich darf nie wieder was trinken und geil, ich muss nie wieder was trinken. Das ist halt ein heftiger Unterschied, um das irgendwann zu verstehen. Und ich habe dann halt morgens da gesessen, hatte mich quasi ruhig getrunken. So, ne, hab dann das Hörbuch gehört, hab dann ein bisschen irgendwie im Netz gedaddelt, hab das Ding auf den Ohren gehabt und hatte da halt meine 4-5 Gläser, ich habe damals immer so ein Wodka mit so ISO-Getränken zusammen getrunken, schmeckte zwar nicht, war günstig und da kriegte ich wenigstens den Wodka runter so. Dann da gesessen und irgendwann wusste ich, tatsächlich hat es irgendwann einfach Klick gemacht, zumal diese Angst, die ich gerade sagte, dann dazu kam. Dann bin ich aufgestanden, hab das nicht gezögert, sondern hab auf den Bauch gehört, bin aufgestanden und hab diesen Rest dieser halben Flasche Wodka, die ich da hatte, was die letzte war, die ich da hatte, genommen und habe die ins Klo geschüttet und habe dabei noch gesagt, okay, dann war das jetzt wohl der letzte Schluck Alkohol, den ich hier getrunken habe. Und dann war es ja weg. Und ich habe dann, weil ich ja noch dann schon besäuselt war, bin ich gut über den Tag gekommen. Ich hatte keine Entzugserscheinungen und sowas. Ich habe dann Haushalt und sowas weitergemacht, habe dabei mir das Hörbuch aufs Ohr gelegt. Und das Einzige, was ich halt noch wirklich weiß, ist, dass der Tag unfassbar lange war, dass ich gar nicht mehr so richtig wusste, welcher Tag war jetzt welcher, zu welchem gehörte das so richtig. Der kam mir unendlich lang vor. Und ich habe anderthalb Nächte lang so ein bisschen wie so kleine Halluzinationen gehabt, so dass ich am Himmel irgendwelche Sachen gesehen habe und dachte, oh, jetzt habe ich aber die Geheimnisse des Universums komplett verstanden hier. Da war natürlich nichts. Ich habe sogar noch zwei Freundinnen gesagt, ey, guck mal raus, hier ist voll geil. Und die sagten, ja, ist alles okay bei dir. Und die wussten ja auch nicht, dass ich aufgehört habe. Aber danach war tatsächlich gut. Und dann rückwirkend, um das vielleicht abzukürzen, was das anbelangt, habe ich auch intuitiv, ich weiß gar nicht genau, wie ich damit angefangen habe, aber ich wusste, ich muss die Ernährung zum Beispiel umstellen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt fast eh nichts mehr gegessen, kriegte nichts runter und so. Sollte aber, ich konnte ab jetzt die Leber nicht mehr richtig reparieren, ich konnte die nur noch entlasten. Und das heißt, also kleinere Mahlzeiten, dafür mehr Mahlzeiten und dafür ein paar Sachen weglassen, dafür zum Beispiel mehr Milchprodukte und wenig Zucker, aber dafür Fruchtzucker, das war okay, und dann ein paar mehr Nüsse und solche Sachen. Und habe dann angefangen, mit dem wenigen Budget, was da war, weil ich hatte mich auch da komplett runtergewirtschaftet, was das anbelangt, habe dann irgendwie versucht, Essen umzustellen und habe wieder Spaß am Essen gekriegt. Das hieß, ich habe aber innerhalb von ein paar Tagen, also nach einer Woche, hat mein Bruder zum Beispiel irgendwann gesagt, du siehst gar nicht mehr so aufgedunsen aus. Ich habe sofort Gewicht verloren. Ich habe sofort, also das ist nicht sofort, aber innerhalb von, lass mal 10 Tage oder so, kam auch der Geschmackssinn zum Beispiel wieder. Ich hatte jahrelang so eine Pappfresse, wie ich es immer nenne. Das kam wieder zurück und so habe ich halt nach und nach einfach ganz viele positive Dinge wahrgenommen. Und jetzt sind wir genau bei dem Thema hier. Ich habe super viele Dinge, positive Dinge wahrgenommen und mein ganzer Fokus lag auf allen positiven Seiten, die ich jetzt neu kennenlerne ohne Alkohol. Also nicht, ich habe jetzt nicht gesagt, scheiße, ich habe Angst davor, sondern ich habe intuitiv mir irgendwie die Sachen rausgesucht, die ich mich freuen kann. Also ich habe dann irgendwie wieder Bock gekriegt auf Obstsalate, ohne Ende Obstsalate gegessen. Das hat mich aber unfassbar viel Spaß gemacht. Die Zubereitung hat Spaß gemacht. Dieses Abnehmen hat Spaß gemacht. Ich hatte einen unfassbaren Stresshusten zu der Trinkzeit noch. Ich konnte keine 2 Sätze gerade ausreden, ohne mich zu Tode zu husten. Ich konnte keinen Sport mehr machen, nichts mehr. Das ging auf einmal weg. Der Geschmack kam zurück. Ich konnte mich wieder mehr sehen. Ich habe gemerkt, es ist alles gar nicht so schlimm. Und zu dem Zeitpunkt habe ich noch gedacht, ey, wie sollst du dich denn bitte zum Beispiel irgendwie mit meinen Eltern, das Verhältnis ist super, aber mit meinen Eltern hinsetzen, die mir damals schon auch mit Miete und sowas geholfen haben. Ich sollte dich hinsetzen und nüchtern so ein Gespräch überstehen. Wenn du normalerweise angetrunken drin bist und versuchst, das Gespräch mit guter Stimmung zu leiten, wie soll das denn nüchtern gehen? Aber das ist total easy gewesen. Und es war ehrlicher und herzlicher denn je. Und dann kam tatsächlich auch noch obendrauf relativ schnell irgendwann so dieses, boah, wie schön das ist, sich nicht mehr verstecken zu müssen, Gefühl. Weil ich habe ja den ganzen Tag immer heimlich getrunken und gemacht, das war.
Das heißt aber, deine Eltern wussten auf jeden Fall, was du deinem Körper sozusagen die ganze Zeit antust oder auch nicht. Das konntest du alles unterm Deckel halten, all die Jahre.
Also man hat gesehen, dass es mir richtig scheiße ging. Ich habe dann natürlich, erfindest du auch Notlügen und so ein Zeugs, aber mich hat auch nie jemand betrunken gesehen oder so. Also was heißt betrunken gesehen, also wahrgenommen. Also ich habe das halt immer sehr gut überspielen können. Man hat das nie, also man hat mich, ich habe auch nie Abstürze oder sowas gehabt. Das war halt schon einfach ein ordentlicher Grundpegel. So.
Hast du zwischendurch mal einen Test gemacht, dass du irgendwo so einen Atemalkoholtest irgendwo, dass du wusstest irgendwie, auf welchem Pegel bist du jetzt gerade?
Nee, da hätte ich mich ja damit beschäftigen müssen.
Okay, stimmt, okay. Also Verdrängung an der Stelle auch, ne? Und sozusagen, ja, also warst du nie ein Gesellschaftstrinker eigentlich, ne? Also immer alleine.
Der Untergesellschaft auch. Ich habe mir auch teilweise ja Gesellschaft gesucht, weil ich wusste, da ist es okay, so viel zu trinken. Also ich habe zum Beispiel beim Tennis zum Beispiel, dann trinkst du mit anderen Leuten beim Tennis, weil du weißt, die fragen nicht danach, wenn du nach dem fünften Weizen dann dich nachher noch ins Auto setzt oder so. Weil die machen das selber und dann kommst du damit durch. Das war ja meine einzige Chance, überhaupt easy unter Leute zu gehen, wenn es irgendwie okay ist, dass man um 10 Uhr morgens oder um 15 Uhr schon Alkohol trinkt. Mhm. Weil irgendwie ein Spiel ist oder sowas. Dann fühlte ich mich ja wohl. Dann war ich auch gerne unter Leuten, weil da musste ich ja nichts verstecken. Da durfte ich ja an dem Tag trinken. Ansonsten habe ich mich zurückgezogen ohne Ende. Oder wenn ich zum Beispiel wusste, ich hätte morgens um 9 Uhr irgendwo einen Termin gehabt, dann wäre ich gefühlt um 6 Uhr aufgestanden, um mich 3 Stunden lang in die Stimmung zu trinken.
Okay.
Oder so. Und das mit dem Verstecken, das geht halt so weit, dass ich halt gezielt verschiedenste Getränkemärkte angefahren bin, damit ja keiner von außen auf die Idee kommt, oh, der kauft aber viel ein. Also so weit bist du ja schon im Verdrängungsmodus. Man weiß das selber, man macht das auch alles, und man gesteht sich das Problem aber nicht ein.
Wahnsinn, Wahnsinn, diese Mechanismen, die da laufen. Bevor ja, wir zu den... Also das ist echt, wie gesagt, ich habe ja nicht umsonst in der Einführungsfolge auch gesagt, irgendwie, ich kriege schon wieder Gänsehaut, weil ich natürlich auch Teile dieser Geschichte schon kenne, natürlich jetzt nicht so im Detail, ne? Also ich lerne jetzt auch irgendwie schon wieder dazu und es beeindruckt mich immer wieder auf der einen Seite, A, wie schnell der Körper auf der einen Seite sich dann auch wieder regenerieren kann, wenn du sagst, nach einer Woche war dann im Prinzip schon wieder mehr Lebensqualität da, ne? Also ich meine, das soll ja auch Ansporn sein für jemanden, der vielleicht in einer ähnlichen Situation ist, zu sagen, okay, klar ist die Anfangszeit sicherlich nicht gerade happy life, die ersten paar Tage, aber wenn man sieht, so nach einer Woche kommt eine Lebensqualität zurück, die du ja Jahre nicht hattest, ne? Also insofern soll das ja auch ein bisschen Mut machen, ne, diese Schritte auch zu gehen.
Ja, zumal ich halt, glaube ich, auch einfach echt nochmal richtig Schwein hatte und auch einfach instinktiv viel gemacht habe, also auch vom Kopf her dafür bereit war, dass ich da was verändert und so, ich das positiv aufgenommen habe. Aber generell, es gibt immer jemanden, der deutlich schwerer trinkt als ich, der noch zusätzlich vielleicht irgendwie Psychosen hat oder keine Ahnung was, ne? Also es gibt immer Leute, denen es da mit Sicherheit dreckiger geht und nicht jeder wird mit genau dem Schema rauskommen. Was ich aber heutzutage tatsächlich mache mit, also ich habe danach halt dann eine Seite gegründet, ein Buch geschrieben, einen Podcast und keine Ahnung was, alles fertig gemacht, kommen wir vielleicht gleich noch drauf, aber habe mir inzwischen auf die Fahnen geschrieben, da jetzt nicht die ganze Zeit zu sagen, oh, ist aber alles so traurig, wenn du trinkst, sondern ich versuche den Leuten heutzutage eher zu zeigen, wie geil das Leben danach ist und wie sinnvoll das ist, da rauszukommen. Und das ja, soll also dann eher so als Motivation, als Anregung dienen, statt sich einfach drin zu verfangen, weil wenn, ich habe da teilweise Leute, die sind Anfang 20, die sich melden und sagen, ja, Kacke, die wissen nicht, wie sie damit aufhören sollen und die ergeben sich quasi da drin und ich dann sage, ey, du hast doch irgendwie mindestens, keine Ahnung, 4/5 deines Lebens vor dir so gefühlt, du kannst doch nicht jetzt schon sagen, du gibst die ganze Nummer auf. Also du kannst doch nicht denn so und so die Überhand an den Alkohol geben, nur weil du gerade offiziell in Anführungsstrichen zu bequem bist, das aufzuhören, obwohl du das schaffen könntest. Da versuche ich halt im Kopf der Leute viel zu verändern. Weil bei mir tatsächlich hat viel im Kopf stattgefunden. Ich bin dann in so eine Aufwärtsspirale quasi, also so eine positive Aufwärtsspirale gekommen. Weil eine positive Sache erzog ja die nächste nach sich. Es kam dann normale Energie zurück. Ich konnte ja auf einmal auch wieder schlafen. Und wenn ich schlafen konnte, habe ich ohne schlechtes Gewissen geschlafen. Das ist ein ganz, ganz anderer Schlaf. Dann hast du wieder mehr Energie. Durch die mehr Energie konnte ich auch wieder anfangen, tatsächlich irgendwelche Aufträge anzunehmen. Dann wurden das so viele Aufträge, dass ich gar nicht mehr wusste, wohin damit. Dann ist eine Sache zur nächsten gekommen, weil man auf einmal den Kopf so fokussiert hat, auf nur noch positive Dinge zu achten. Und dann ging's ratzfatz. Und dann habe ich halt in 2 Jahren jetzt relativ viel, für meinen Begriff relativ viel, so zumindest so viel auf die Beine gestellt kriegt, dass ich halt ab jetzt einfach nur noch puren Bock auf die Zukunft habe. Und das halt das Alte halt so für mich als, ja, ist halt irgendwie, also ich will die Erfahrung nicht missen. Ich hätte es gern früher anders gewusst, aber ohne das wäre ich jetzt auch nicht so, wie ich bin. Aber ich fühle mich halt, weil Energie zurück ist, wie ich immer sage, ich fühle mich wie 21, aber halt mit Lebenserfahrung. Und jetzt ja, kann es halt losgehen so.
Nicht nur du denkst das von dir selber. Ich nehme das ja selber wahr. Also insofern, das ist der absolute Hammer, was du die letzten 2 Jahre auf die Beine gestellt hast. Und ich kenne ja auch die weiteren Planungen von dir. Also insofern, da kann sich jeder, der jetzt zuhört, auch nochmal auf eine richtige Packung freuen, ja. Und vor allen Dingen, was ich so sehr, sehr cool finde, du hast ja nicht nur selber sozusagen diesen Alkohol hinter dir gelassen, beziehungsweise hinter dir ist das falsche Begriff eigentlich, ne? Du hast es ja neben dich gepackt, ja, und sozusagen damit hinter dir gelassen, weil neben dich, weil du hilfst ja jetzt ganz, ganz vielen Leuten ja selber aus der Alkoholsucht rauszukommen. Ne? Du hast ja gesagt, Buch, Podcast und so weiter, Mentoring-Programme. Das finde ich ja so stark, dass du ja über eine zweite Schiene jetzt anderen sogar schon dabei hilfst, den ganzen Scheiß hinter sich zu lassen. Weil ich sag mal, die Dunkelziffer in Deutschland von Leuten, die wirklich regelmäßig einen wegbechern, ja, mein Vater hat ja selber auch jeden Tag 2 Bier getrunken und ist damit per Definition ja auch ein Alkoholiker gewesen. Zumindest nach damaligem Stand hat die Ärztin so gesagt. Ne? Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Leute, die das für sich selber noch gar nicht als Problem erkannt haben. Also Alkoholprävention ist ja fast gar nicht möglich, weil wir alle haben als Jugendliche uns mal die Rübe weggedroschen und das war okay, dann ging es uns nächsten Tag schlecht und dann haben wir das nächste Wochenende erst wieder Party gemacht. Ne? Aber es gibt ja sicherlich auch ganz, ganz viele Berufsgruppen, die so unter enormem Stress stehen, dass die gar nicht merken, dass Alkohol für die im Leben ein Problem ist. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass du Menschen jetzt auch hilfst und zu sagen, ey, Junge, du hast da ein Problem und du kannst es schaffen.
Es sind übrigens nicht nur Berufsgruppen, sondern ich habe auch ganz viele Mütter zum Beispiel, die einfach überfordert sind oder dann einfach sagen, die freuen sich dann abends auf ein bisschen Dämpfung im Kopf oder so. Aber das Problem, also das, was ich inzwischen sagen würde, wo es anfängt, problematisch zu werden, es gibt Menschen, die stellen sich, wenn sie wollen, da ein Bier hin, die lassen es aber auch stehen, wenn sie sagen, ist jetzt gerade was anderes. Das Beispiel, worauf ich raus will, ist, eine Frau hatte irgendwann, die bei mir im Mentoring war, sagte, ihr Mann wäre so jemand, die würde dann, der kriegt ein kleines Bier dahingestellt und irgendwann, wenn die sagen, wir müssen jetzt fahren, dann lässt er das Bier halt da stehen und das macht dem nichts. Und sie sagt, wie kann der das denn machen? Sie achtet für ihn schon mit drauf. Das heißt, er hat überhaupt keine Gewichtung auf den Alkohol, sie aber sehr wohl. Und das fängt dann, das Problematische fängt dann an, wenn du wegen etwas trinkst oder für etwas, wenn du davon was erwartest, wenn du funktional trinkst, dann wird's halt immer ein bisschen schwierig. Bei mir hat es damals angefangen, ich habe mit 17 oder so, 16, 17, habe ich halt an Hyperhydrose gelitten. Was heißt, du hast einfach ultra viel geschwitzt so. Bei mir war es halt unter den Armen halt super viel, was halt jetzt in der Sturm- und Drangzeit nicht so geil ist, wenn du unter Mädels gehen willst. So. Und dann habe ich halt so nach dem dritten, vierten Bier irgendwann gemerkt, das hört auf. Und dann war aber der erste positive Anker schon im Kopf, ach guck mal, dann musst du ja abends nur so und so viel trinken, dann hast du das ja aus dem Kopf, dann fühlst du dich viel wohler dabei. So, das war das erste Ding, was positiv gemünzt war, wo ich wusste, okay, da kann ich mich schon mal drauf verlassen. Und dann, wenn du dann ab da siehst du den Alkohol ja positiv, was willst du denn anders machen? So, und das hat sich dann halt nach und nach durchgezogen. Deswegen war der immer so als kleiner Ratgeber bei mir dann da. Dann kam irgendwann der zweite Trigger dazu und so weiter. Und das habe ich aber auch erst über mich rausgefunden, weil ich dann mich danach, so 3 Monate oder so, nachdem ich aufgehört hatte, habe ich dann tatsächlich, ich habe so viele so Überbrückungsjobs gemacht, habe für auf Mach Du Das und so, habe ich dann so Jobs angenommen, wo man einfach Bücher geschrieben hat, so als Ghostwriter für Leute. Und darüber bin ich auf den Trichter gekommen, dann schreib doch mal selber deine Geschichte auf, so mit den ganzen Stationen und so ein Zeugs und so. Und dabei ist mir dann, während ich das geschrieben habe, die ganze Zeit überhaupt aufgefallen, dass man da ja irgendwie eine Methode rausmachen kann und habe das halt in das Buch gepackt. Und daraus ist dann halt das Buch geworden, was dann auf einmal irgendwann bei Amazon auf Rang 4 war. Und daraus habe ich dann gesagt, okay, dann mach vielleicht halt doch mal irgendwie noch was dazu. Hab dann einen Podcast angefangen und der wurde auf einmal dann scheiße viel gehört irgendwie. Und daraus ist dann, weil ich das alles selber aufbauen wollte, habe ich das erste Mal in meinem Leben eine Homepage gebaut, das allererste Mal in meinem Leben sowas wie ein Newsletter hingesetzt, das erste Mal in meinem Leben einen Podcast fertig gemacht, das erste Mal in meinem Leben ein E-Book geschrieben, das erste Mal in meinem Leben ein Programm aufgesetzt, mich mit sowas wie so Mitgliederbereichen beschäftigt und keine Ahnung was, dann kommst du halt die ganze Zeit nicht hinterher. Das bis heute eigentlich so, weil ich ja dann tatsächlich auch noch nebenher mir erstmal noch eine Beteiligung an einer Intervallfastenfirma erarbeitet hatte und dann ja auch noch, darüber haben wir uns ja dann im Endeffekt nachher kennengelernt, das erste Mal in meinem Leben einen tatsächlich angestellten Job besorgt habe. Ja, und das ist dann halt jetzt in Summe die 2 Jahre her, in Kurzfassung.
Siehste, und genau das meine ich, ne? Wenn du das so in Kurzfassung erzählst, was du die letzten 2 Jahre gerockt hast, einfach mega geil, ne? Deswegen aus der größten Scheiße heraus hast du im Prinzip dir ein kleines Türmchen aus Gold gebaut und das wächst halt weiter, ne? Also das ist einfach total genial. Deswegen würde ich letztendlich auch immer wieder gucken, gar nicht erst zu erfragen, wie bist du denn da wirklich, na klar, interessiert mich auch, wie bist du da reingekommen, was waren so deine Anfänge, aber ich glaube, für jeden, der tatsächlich auch vor dieser Herausforderung steht, den interessiert das schon fast gar nicht mehr, wie es angefangen hat, ja, das ist, wenn du einen Status Quo jetzt ein Problem hast, dann geht's doch nur darum, wie kommst du aus der Scheiße wieder raus, ja, meine Gedanken sind auch immer zu 90% in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit, klar musst du natürlich wissen, okay, wo kommt's her, ne, also du hast gerade gesagt Anker, ne, und diese Anker kann man ja auch ersetzen durch, sagen wir mal, Negativbezüge, ja, also wenn du trinkst, passiert wieder das und das, dann ist das und das wieder scheiße, oder durch Positivbezüge, wenn du es nicht mehr machst, wenn du dich gut ernährst, passiert das und das, du hast Energie, der Schlaf ist besser und so weiter, du hast eine vernünftige Verdauung, die Haut sieht gut aus und so weiter und so fort. Na, also insofern würde ich aber immer auch dafür tendieren, diese positiven Sachen halt zu sehen, ne, und zu gucken, was machen wir da jetzt draus? Na, und wenn du mir sagst, dass sogar Mütter trinken, dann haben wir, glaube ich, in der Gesellschaft eine Riesenherausforderung zu bewältigen, oder?
Ja, generell, ja, das ist halt insofern sehr, sehr Don Quixote-mäßig, weil da ist halt unfassbar große Lobby hinter. Und das, der letzte mir bekannte Fall einer Frau, die sich in der Politik hat versucht, dafür einzusetzen, dass zum Beispiel, was war das denn damals? Ich glaube, es sollte in Printmedien sollte Alkoholwerbung auch verboten werden. Dann hat die so auf die Finger bekommen von diesem kompletten Lobbyverein der Werbebranche, nicht mal so sehr von den Herstellern von alkoholischen Getränken, dass die mundtot gemacht wurde. Die hat bis heute kein Amt mehr weiter groß übernommen und die sagt auch immer noch keinen Ton dazu. Das war der letzte bekannte Fall, den ich kenne, dass überhaupt jemand versucht hat, was auf politischer Ebene daran zu ändern. Es ist halt einfach viel zu gesellschaftstypisch, viel zu groß und deswegen die Dunkelziffern sind irre hoch. Und ich hätte es am Anfang auch nicht gedacht, aber ich habe locker 70, 75, manchmal 80%, je nachdem, Frauenanteil bei egal was. Es hängt aber, glaube ich, auch damit zusammen, dass Frauen eher sich mit sich selbst beschäftigen. Also nicht jetzt im negativen Sinne, sondern die wollen gucken, was mit denen los ist. Die wollen eine Lösung für sich finden, während Männer oft das einfach so hinnehmen, wie es ist. Also ein Mann wird jetzt weniger eine Lösung dafür suchen und ein Buch darüber lesen oder einen Podcast dazu hören, um sich selber mit sich auseinanderzusetzen. Das machen Frauen eher mehr. Deswegen ist das vielleicht ein bisschen verwoben, aber es gibt definitiv deutlich mehr Frauen da draußen. Und das Bild des alten, eingebrachten Alkoholikers auf der Bank, das stimmt halt überhaupt nicht.
Ich glaube, es ist auf der einen Seite schon ein bisschen gesellschaftsfähig, ne, auch hin und wieder mal was zu trinken. Klar, ich meine, das fängt ja in der Jugend an und hört dann wahrscheinlich bis ins hohe Alter nicht auf. Ne? Also ich meine, ich trinke vielleicht einmal im Quartal oder sowas ein Gläschen Wein. Ne? Also früher war es natürlich schon so, Wochenende auf Partys, da ging halt schon so ein bisschen mehr los. Ne? Aber es war halt irgendwie so eine Sturm- und Drangzeit, würde ich mal sagen, die war dann irgendwann vorbei und heute schmeckt es mir ehrlich gesagt nicht mal mehr so richtig, außer wirklich ein echt guter Wein oder so, ne? Aber
ganz kurz rein, ich fand das damals sogar eine Dame aus dem, also so eine richtige Vorzeige, sag ich mal, Teilnehmerin an dem Mentoring-Programm, die hat das ist unfassbar schnell umgesetzt, alles für sich, die hat dann zu Muttertag hat sie von anderen gesehen, dass sie dann, die das nicht wussten, einen Sekt und so Pralinen gekriegt. Und sie hat zusätzlich auch noch ihre Ernährung umgestellt, weil sie auch in so einen positiven Vibe kam und sie hat dann abgenommen, fühlte sich wohl und wollte dann weitermachen mit der Ernährung und so. Und dann war bei ihr im Kopf alles so und sagte, na toll, jetzt schenken die mir Gift in Flaschen und weißes Gift. So, die hat dann direkt weiter mit Zucker und mit dem Alkohol. Aber das meine ich jetzt nur, weil es ist halt unfassbar gesellschaftlich drin, was wenn es dir scheiße geht, soll man was trinken. Wenn man was feiert, stößt man auf was an. Zu einem Geburtstag stößt du auf was an. Oder stell dich in eine Tanke und du willst nur was tanken. Und das, was kriegst du am meisten in der Tankstelle, ist Alkohol. Da sind riesige Weinregale und keine Ahnung was drin. Das ist unfassbar. Oder geh an den Discounter. Das Letzte, was du aus dem Regal ziehen kannst, sind Flachmänner. So, ja. Das ist halt immer überall verfügbar und jedem, der irgendwie glaubt, er könnte damit was ändern, kann es an jeder Ecke kriegen. Und das Problem. Aber das aufzuklären ist, deswegen trete ich halt doch tatsächlich mit an, weil viele zeigen ihr Gesicht nicht dafür. Ich habe mir gesagt, okay, was soll ich jetzt eh machen? Also raus damit. Und wenn ich irgendwen, und das sind inzwischen, Gott sei Dank darf ich nicht sagen, weil ich bin nicht gläubig, aber es ist, zum Glück sind sehr, sehr viele Menschen, denen ich da irgendwas mit auf den Weg geben kann. Und ich kriege halt tatsächlich täglich Nachrichten von Menschen, die sagen, ey, hat entweder der Podcast geholfen oder das Buch hat mir geholfen oder das Programm, was ich aufgesetzt habe, hat mir geholfen und so weiter. Es gibt jeden Tag tatsächlich Menschen da draußen, denen das irgendwie was bringt, die einen Wandel dadurch hinkriegen. Und seitdem ist das alles für mich halt sehr, sehr sinnstiftend, die ganze Nummer.
Du hast es ja auch selber von vorne bis hinten durch, ne? Also es ist ja nicht so, dass du theoretisch über irgendwas redest, sondern du hast es ja selber geschafft, ne? Was ist, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich hätte gerne deine Hilfe, ich habe ein Problem erkannt, was ist denn meistens so deine erste Empfehlung oder was sagst du so einem Menschen?
Ich höre mir erstmal an, was für ein Problem das gerade so ist und wo das herkommt, warum das so ist. Und in der Regel sage ich erstmal jedem, es wird nie wieder so einfach aufzuhören wie heute. Das will derjenige nicht wissen und das ist, will der auch nicht hören. Das macht auch erstmal nicht so richtig viel Sinn. Aber simples Beispiel, wenn mir jemand sagt, ey, ich habe deinen Podcast gehört und wir haben jetzt heute Aufnahme ist Mittwoch, ich habe beschlossen, am Freitag höre ich auf. Dann sage ich, dann hör doch heute auf, weil du machst jetzt 2 Tage lang noch weiter und ballerst dir nur unnötig 2 Tage wohlige Alkoholerinnerungen rein, die du später noch zusätzlich mit abbauen musst. Ab Freitag. Und am Freitag fängst du an zu trauern, weil du jetzt noch 2 Tage darauf hingearbeitet hast, dass du einen Verzicht hast. Setz dich einfach damit anders um. Und das ist mein Grundansatz. Ich versuche den Menschen, deswegen gibt es so ein Programm, was halt 45 Tage lang läuft, weil es um eine Dauerbeschäftigung mit dem Thema geht. wo ich einfach mal hinterfrage, was so los ist. Die meisten haben so einen rückwärtsgewandten Blick und sagen, oh, damals war das doch ganz schön, ey, das war so ein legendärer Abend, das war so schön da mit den Leuten, die Feier war so schön, keine Ahnung was, irgendwie, ich möchte mich jetzt nochmal an irgendeine Promenade setzen und einen Wein trinken oder keine Ahnung was. Man nimmt immer nur diese positiven Dinge. Das ist aber ähnlich wie bei so einer Beziehung, wo du zwischendurch denkst, oh, das hätte doch alles schön werden können, es hätte geil werden können. Da malt man sich diese positiven Dinge aus, vergisst den Rest aber. So dieses, man wacht doch neben dem Menschen dann am nächsten Morgen auf oder dann merkt man wieder die Marotten, die einem gestört haben oder so. Und ich versuche die Menschen halt darauf zu stoßen, was die tatsächlich negativen Seiten sind. Und am Ende des Programms ist es tatsächlich oft, fast nicht immer, aber es ist schon sehr, sehr oft, also auch so 80% oder so würde ich sagen, da gibt's irgendwann eine Pro- und Kontraliste. Und wann immer du, also eine finale Pro- und Kontraliste, und du kannst halt jedes Argument da drauflegen und am Anfang des Programms werden dir noch ein paar Dinge eingefallen sein, wie man den Alkohol positiv sehen kann. Wenn man sich aber länger damit beschäftigt, wirst du immer eine Möglichkeit finden, das negativ zu sehen. Und du baust ja nach und nach einfach, das ist ein Grundstein des Ganzen, du baust dein Unterbewusstsein vom Denken her um. Also du baust neue Denkmuster auf, damit du nicht die ganze Zeit denkst, der Alkohol könnte mir helfen, sondern dass du ihn tatsächlich als Gift sehen lernst, dass du den nicht als Helfer sehen lernst, sondern als jemand, der dich von vornherein einfach betrügen möchte. Und so, und ja, deswegen, ich gebe den Leuten mit, ihr müsst neu den Alkohol lernen. Du sollst ihn nicht kontrollieren lernen, sondern der muss dir halt egal werden in irgendeiner Form. Und dann wird es irgendwann sehr individuell.
Das heißt also, aber es bleibt eine lebenslange Herausforderung, oder? Das ist jetzt nicht so, dass du damit...
Nicht zwingend, nee. Weil das ist das Problem, weil viele, und da bin ich ganz am Anfang, als ich mich dann mal so in Facebook-Gruppen und sowas gewagt habe, da hatte ich aber auch 3-4 Monate erst aufgehört, da habe ich mich in Facebook-Gruppen gewagt und ich habe so ein E-Book nach einem Jahr, als ich fertig war, mal geschrieben, da habe ich den Mann mal Günther genannt, war 13 Jahre lang, war der nüchtern, aber das war für den ein täglicher Kampf, weil der sich das halt jeden Tag hat reden müssen. Und dann kommt da so ein gefühlt junger Bengel wie ich um die Ecke, der das gerade erst hinter sich hat und sagt, nö, ich bin bulletproof, ich bin mit dem Thema durch, weil ich habe damit abgeschlossen. Und er dann sagt, nein, das bleibt ein ewiger Kampf, lass uns erstmal in 2-3 Jahren widersprechen. Und das ist das Ding, wenn du davon ausgehst, dass du tagtäglich so 95% alles, was du entscheidest, machst du aus dem Unterbewusstsein. Und so 5% sind das, was man aktiv macht, weil es einfach so Hunderttausende von Impulsen gibt, die jeden Tag auf einen einprasseln. Und nur 5% davon machst du aktiv. Und wenn du aktiv mit Willenskraft dagegen arbeitest, dann wirst du rein rechnerisch den Kampf gegen diese 95% irgendwann verlieren. Also musst du an diese 95% dran. Und das heißt, deswegen nehme ich ja dieses komplette Gedankenkonstrukt auseinander in dem Programm. Oder das ist ein angeleitetes Programm, weil ich habe jeden Tag eine Zeit lang diese Fragen gekriegt. Ich konnte das nicht mehr jedem sagen, weil ich habe auch eine WhatsApp-Nummer dafür rausgegeben. Ich habe E-Mails rausgegeben und so weiter. Es kamen so viele Anfragen rein, dass ich das nicht jedes Mal neu sagen konnte. Also habe ich ein Programm quasi nachher rausgemacht, um einfach das zu vermultiplizieren, weil es sonst nicht gegangen wäre. Da ist das Ziel, dass du, stell dir mal vor, dass der ganze Alkoholkonsum und das positive Denken ist wie so ein Altar, der aus massiven Steinen noch besteht. Und den zerklopfst du, dann sind es ja immer noch Hunderttausende von kleinen Kieselsteinen. Mit jedem Gedanken, mit jeder Beschäftigung, mit jedem, ich sehe es jetzt anders, mit dem, ich sehe es jetzt negativ, kannst du eins von diesen Steinchen nehmen, rüberschiffen und damit einen neuen Altar aufbauen. Mhm. Und irgendwann ist dieser alte Altar weg und damit hast du einen neuen aufgebaut. Und dann ist es nicht mehr eine lebenslange Aufgabe, sondern dann ist es das neue Normal. Das Einzige, was ich halt heutzutage noch mache, ist, ich bin halt vorsichtig. Also wenn jemand kocht oder so, dass da jetzt kein Rotwein und Zeugs drin ist, oder wenn Apfelschorlen zu lange rumstehen, kann da was drin sein oder so. Aber ich mache mir meine Zähne auch mit Meridol und so ein Zeugs fertig, ist auch Alkohol drin. Oder ich habe meine Herzdame halt auch geküsst, als sie Wein getrunken hat. Das macht mir halt nichts mehr, weil ich durch bin mit dem Thema. Aber ich bleibe halt einfach vorsichtig und deswegen ist es ganz gut, dass ich dieses ganze Ding aufgebaut habe, weil für mich wird sonst Alkohol überhaupt keine Rolle mehr in meinem Leben spielen. So bleibt es aber noch so mahnend drin, oder ich nenne das immer so, bleibe ich halt ein bisschen auf den Zehenspitzen so gefühlt. Und es wird mir nicht einfach nur egal. Und das Wichtige daran ist aber, ich kann ja tatsächlich auch Leuten einfach helfen. Also ich müsste mich jetzt damit nicht nach außen committen, dass ich nichts mehr trinke, das nicht. Aber ich kann ja Leuten helfen und ich bleibe einfach, ja, ich bleibe irgendwie Rest am Ball, sag ich mal. Aber für mich ist es völlig ausgeschlossen und das Thema ist komplett durch.
Man müsste eigentlich, du hast so viele, nicht nur spannende, sondern machtvolle Sätze gerade gesagt. Ich greife mal nur ein paar Sachen davon auf, ja. Also dieses Umdeuten des Themas Alkohols, ja. Also dass du selbst Kraft deiner Gedanken und Kraft sozusagen deiner Affirmation, so nenne ich es jetzt mal im weitesten Sinne, in der Lage bist, dem Alkohol eine andere Bedeutung zu geben. Und damit nachhaltig in deinem Leben zu integrieren, dass Alkohol nicht mehr diese Bedeutung haben wird, wie er es in der Vergangenheit hatte. Das ist extrem machtvoll. Und das hast du hingekriegt. Und damit auch deine Vergangenheit akzeptiert und deine Zukunft ja auch selber gestaltet. Das ist ja das, das ist ja das Coole daran, was du hingekriegt hast und nachhaltig in dein Leben implementiert bekommen hast.
Ich muss dazu natürlich aber auch einwerfen, dass es Leute gibt, die halt mehr als nur ein Problem haben. Ne? Also dann wird das immer schwieriger und dann brauchst du schon viel Kraft und das wird nicht bei jedem so easy fluppen, wie ich komplett rausgekommen bin. Andersrum sind auch ganz viele Leute noch gar nicht so weit, so tief drin, wie ich das war. Also das ist immer so ein Mischmasch, es gibt immer nach oben, es gibt immer nach unten. Aber grundsätzlich gebe ich dir da recht und nehme das sehr dankend an, wenn du das so siehst und dass das so mitgekommen ist oder rübergekommen ist, dass du tatsächlich einfach anfangen musst, das ganze Zeug anders zu sehen, damit du überhaupt eine Chance dagegen hast, weil der Gegner an sich wäre sehr, sehr mächtig. Du musst aber ja auch einsehen, dass man vorher sehr viel Willenskraft aufgebracht hat oder, ja, wie soll ich denn sagen, Durchhaltevermögen aufgebracht hat, dass man sich überhaupt erst so weit gebracht hat. Man hat ja Kompromisse gemacht, man hat das Versteckspiel gemacht und so weiter. Man hat sich bewiesen, dass man ganz schön willensstark sein kann. Dieses Wissen, dass man das kann, kann man auch ummünzen in die andere Richtung. Man weiß ja, dass man leisten kann, man muss es nur mit einem anderen Ziel versehen, quasi. Und dann ist es einfacher, da rauszukommen.
Ja, letztendlich bist du ja auch ein wirklich guter Schauspieler, ne? Also wenn du versuchst, Dinge zu verstecken, ja, dann umschiffst du ja auch immer die großen Probleme und willst ja sowieso für dich selber nicht wahrhaben, sonst würdest du ja was dagegen tun. Auf der anderen Seite nimmst du es ja sehr bewusst wahr, indem du ja eine Vorstellung davon hast, wie sich eine Person, die jetzt nüchtern ist oder die zumindest halt versteckt, dass sie betrunken ist, verhält, um ihm halt nicht aufzufallen. Ne? Also man ist ja im Prinzip halt auf eine destruktive Art und Weise ein Lebenskünstler. Ja.
Ja, du stellst dich ja allein schon so in den Raum, damit dir keiner durch den Atem gehen kann. Ja. Fängt ja in solchen Sachen schon an. Also du machst ja nichts unüberlegt. Deswegen, ich habe damals umso mehr rumgeschwitzt, als ich dachte, dass ich mich damit locker trinken könnte. Ich bin inzwischen der Meinung, dass dieses ganze Stresshustenthema, was ich hatte, auch mit Sicherheit psychosomatisch war, weil wann immer ich geredet habe, war ja klar, dass das Versteckspiel, wenn ich was Falsches sage, geht das Versteckspiel auf. Oder es fällt auf, so rum. Deswegen habe ich dann mir selber meistens irgendwie so einen Husten reingelegt, damit ich gar nicht mehr erst groß was sagen konnte. Je mehr ich dann später abends getrunken habe oder so, dann wurde es mit dem Reden wieder besser. Dann war ich aber auch wie der normale Mensch in so einem angesäuselten Zustand. Und vorher tagsüber war ich einfach nur auf einem Pegel, mehr oder weniger. Ich glaube, dass das auch damit herkam. Und es waren einfach unfassbar viel selbstgemachte Probleme und deswegen, wenn ich eine Sache heutzutage nicht leiden kann, dann ist es Passivität. Das macht mich fertig. Und das Zeug hält einen. Das ist das Zeug, wenn man sich das als Menschen oder als Person vorstellt, was ich auch rate, dass man sich halt, man kann ja jemandem mit einem Bild viel böser sein als irgendeiner Sache, die jetzt nicht greifbar ist. Also sage ich auch immer oft, Leute, nehmt euch irgendwie, stellt euch jemanden vor, stellt euch irgendwas Virtuelles vor, völlig egal, aber adressiert das und sagt, ey, der Typ, der will mich die ganze Zeit reinlegen. Der hat mich um Haus und Hof gebracht, der hat mich immer scheiße beraten, dem höre ich ab jetzt nicht mehr zu. Weil der Alkohol wird immer dafür sorgen, dass der sagt, nee, bleib mal schön bei mir, ich sag dir genau das, was du haben willst, bleib mal schön bei mir, mach dich auf jeden Fall nicht von mir los. Und wenn man das irgendwann geschafft hat, dann ist man raus aus dem Game und dann ist es. Ich habe das schönste Kompliment, was ich irgendwann mal gehört habe, war von einer Mentoring-Frau, die teilgenommen hat, die irgendwann sagte, ich hätte vorher nicht gedacht, dass das so einfach ist. Und das war sehr schön zusammengefasst, fand ich. Das war mega schön zu gucken.
Geiles Kompliment. Würdest du sagen, man kommt aus dem Alkohol mit Druck von außen raus? Also würdest du sagen, eine Frau, deren Mann trinkt und die immer wieder darauf einwirkt und sagt, Schatz, lass doch mal und so, schafft man das?
Du wirst in der Regel sonst noch erfinderischer. Also in der Regel ist es, sehe ich gerade auch wieder bei einem akuten Fall, die haben ein Haus, dann ist er jetzt aktuell immer mehr unten. Die Getränkewahl ist weg vom Bier, weil irgendwann kannst du nicht mehr Bier trinken, ohne dass du komplett aufschwemmst und irgendwann schmeckt es nicht mehr und dir reicht der Alkoholgehalt einfach nicht mehr. Also kommt dann irgendwann als logischer Schritt sowas wie Sekt oder Wein und Schnäpper dazu und irgendwann geht es dann mehr auf Schnaps und so weiter und es wird sich halt mehr und mehr zurückgezogen, wenn, zumindest im familiären Umfeld, um das mal zu nennen, wenn auffallen könnte, dass man was trinkt. Also wenn man ist selber sich im Klaren, dass es viel zu viel ist, was man da trinkt, aber man zieht sich halt dann so insofern zurück und sucht sich vielleicht einfach so doofe Aufgaben wie, ey, ich muss da unten mal eine Wand streichen oder ich will da unten noch sauber machen oder ich will einen Film gucken, dass man sich zurückziehen kann, was ich auch Ewigkeiten gemacht habe, aber ist ein ganz klassischer Verlauf, sag ich mal. Was übrigens, das wollte ich vorhin noch sagen, ein guter Punkt ist, warum es, wie du gerade schon mit deinem positiven Kopf dann wieder sagtest, komm, lass nach vorne gucken und nicht nach hinten rumwühlen, weil es gibt dieses von Unterschieden und Gemeinsamkeiten, ist ein großes Thema, weil jeder kann sagen, ey, komm, ich lieg noch nicht auf einer Parkbank, ey, guck mal, der andere trinkt mehr, ach, guck mal, der wird ausfällig und so weiter. Man guckt auf die Unterschiede, vergisst aber vollkommen die Gemeinsamkeiten, dass man beide sich das verstecken, dass beide sich vielleicht Mut antrinken, dass beide vielleicht auch schon mal den anderen Getränkemarkt aufgesucht haben, dass beide sich doof fühlen, wenn sie das Leergut wegbringen und so weiter. Es ist viel, viel, also überhaupt nicht so sinnvoll, irgendwas mit irgendwem zu vergleichen, sondern einfach zu akzeptieren, dass man da irgendwie Probleme hat, dass man perspektivisch trinkt, dass man für irgendwas trinkt und dann geht's halt einfach darum, das Leben wieder selber in die Hand zu nehmen und das von dem Scheißzeug wegzunehmen. Und es gibt nicht eine Sache danach, die anders wäre. Ich habe gedacht, ich würde nicht mehr so sozial oder keine Ahnung was. Hab genauso einen am Appel wie vorher. Also da hat sich überhaupt nichts geändert. Ich fühle mich halt einfach nur viel, viel wohler in meiner Haut als früher. Und ich habe keine Phasen mehr, das ist das Schöne. Es gibt keinen mehr am nächsten Tag das noch und so. Und ich kann nachts, ich würde voll lieben gern nachts angehalten, weil ich kann ja jetzt jederzeit fahren. Das ist voll schön. So. Das ist mega gut.
Ja. Ja, also die Lebensqualität, die du zurückbekommst, wenn du den ganzen Tag auch präsent sein kannst, ja, wenn du sozusagen auch mal, es gibt ja so dieses Time-Horizon-Prinzip, ne, wie lange kannst du sozusagen in die Zukunft kreativ vorausplanen, um damit sozusagen für dich Dinge zu verwirklichen, ja, um das mal abstrakt darzustellen. Mhm. Heutzutage manifestiert sich das in zum Beispiel in einem, darf man das zeigen? Ist ja ein Podcast. zum Beispiel im iPhone, ja. Also ich meine, wenn nicht so ein verrückter Kerl wie Steve Jobs in der Lage gewesen wäre, zu antizipieren, wir nutzen alle mal Smartphones, hätten wir das heute nicht, ja. Und das ist eben halt, sagen wir mal, wenn du mit dem Alkohol aufhörst, ja, dann bist du ja, sagen wir mal, es geht am Anfang dreckig, ne, dann ist dein Time Horizon vielleicht 3, 4, 5 Stunden, ne? Und das wird ja immer länger und länger und länger. Und irgendwann planst du wieder Reisen, Urlaube, Umzüge, Beziehungen. Du siehst dein Kind aufwachsen und so weiter. Dieser Time Horizon wird ja immer weiter und weiter und weiter. Und damit wirst du ja, je weiter du in die Zukunft guckst, ja auch immer mehr Gestalter deines Lebens, ne? Und das ist halt, was du ja, sagen wir mal, was ich jetzt so abstrakt wieder in meinem wirren Hirn formuliere. Das hast du ja gerade sehr schön beschrieben, diese Phasen, wie du dich da rausgearbeitet hast und wie halt diese Lebensqualität immer mehr in dein Leben gekommen ist und wie du immer mehr in der Lage warst, auch zu planen, Jobs anzunehmen, dich zu ernähren. Na, also ich meine, wenn ich dich heute sehe und deine wunderschöne Haut, ja, dann bin ich immer neidisch, wenn ich das sehe, ja, so schön glatt und so schön ruhig und so. Ne? Und das hast du geschafft und das ist einfach nur mega geil, das zu sehen. Ja, also Glückwunsch auf jeden Fall.
Danke dir. Vor allem, es ist halt auch, also ich werde jetzt nach Aufnahme, irgendwann nachher werde ich tatsächlich noch Tennis spielen. So. Und es war eine Sache, die habe ich jahrelang unfassbar gerne gemacht. Die ging einfach nachher zum Beispiel auch körperlich nicht mehr. Aber ich stehe jetzt immer noch jedes Mal auf dem Platz und bin dankbar dafür, weil ich kann mich jetzt auf den Sport konzentrieren. Ich weiß, der Körper macht mit und ich bin einfach unfassbar dankbar. Und das ist generell noch so ein großes Ding, weshalb wir uns auch zum Beispiel hier zusammengerafft haben, weil einfach dieses aktiv wahrnehmen und dankbar sein und so, das ist halt ein riesiges Geschenk, so, und ich mache auch immer noch ganz viele Dinge das erste Mal. Also ich bin noch nie nüchtern Zug gefahren, dass ich es wüsste, oder nie nüchtern geflogen. So was steht zum Beispiel auch alles noch aus. Oder das erste Mal war ich neulich nüchtern im Kino. Das ist, weißt du, also seit Jahren, oder Jahrzehnten quasi. Das sind so viele Dinge, die ich zum ersten Mal mache. Deswegen auch Ernährung umstellen, einfach mal gucken, überhaupt mal wieder in den Körper reinfühlen zu können, weil ich habe 22 Jahre lang jeden Tag getrunken. Vorher. Also das jeden Tag. Ich kannte das halt gar nicht mehr, dass der Organismus so clean ist. Und das ist so schön. Das ist so geil.
Ja, das ist wirklich unfassbar, ne? Und das genau deswegen haben wir diesen Podcast gestartet, ne? Das, was er jetzt zum Schluss so an Energie rübergebracht hat jetzt hier, das nehmt das mit, ja? Also wenn du jetzt zuhörst und du bist in einer ähnlichen Situation, ja, dann nimm diese Energie mit. Und wenn du immer mal schon den Impuls hattest, was machen zu wollen, zu müssen oder auch zu können, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, ja? Dann nutz jetzt die Möglichkeit hier, die Kontaktmöglichkeiten, was weiß ich, was wir in die Shownotes packen oder sowas, Webseiten, Kontaktformulare, Instagram-Accounts und so weiter. Nimm diese Energie jetzt genau in dem Moment mit, schreib Dennis, kontaktier Dennis und arbeitet einfach zusammen, ja? Nimm das mit auch für dein Leben, weil das, was Dennis hingekriegt hat, das kann so viele von euch auch im Leben wieder bereichern, ja. Also insofern jetzt dieser Appell, wenn du in so einem Punkt bist, wo du sagst, du hättest auch gerne Unterstützung, dich da rauszuarbeiten, dann melde dich nicht morgen, nicht übermorgen, schreib dir das nicht in den Kalender, sondern schreib Dennis jetzt. Ja, und nimm diese Energie mit und den Drive und arbeite dich sozusagen aus dieser Scheiße raus, weil dafür sind wir angetreten, ja, um das mitzugeben, dass auch du das sozusagen schaffen kannst, ja. Deswegen, also nutz jetzt die Gelegenheit. Wie ist denn der beste Weg sozusagen, dich zu erreichen?
Sage ich gleich, aber ich würde das gerne noch erweitern, weil es muss ja nicht jetzt gar nicht per se das Thema Alkohol sein. Du kannst es ja auch ummünzen. Also wenn du unzufrieden bist mit dem Job, mit deiner Beziehung, mit deinem Umfeld, mit egal was, auch da wird es nicht morgen einfacher damit aufzuhören, sondern halt jetzt. Klar, gibt's immer individuelle irgendwelche Schwierigkeiten, irgendwas. Du findest immer einen Grund, warum irgendwas nicht geht. Aber solange du 4 vielleicht irgendwie mit rausziehen kannst, dass es sich unbedingt lohnt, damit auseinanderzusetzen, einen anderen Grund zu finden, für das man das machen kann oder warum man was ändern sollte und lieber jetzt als gleich, dann geil. So, weißt du, dann kannst du dir ja diese Schablone, die da jetzt lang und breit für den Alkohol erklärt wurde, ja rausnehmen, über den Rest, über dein Problem stülpen. Das wird ja trotzdem in der Regel funktionieren. Und halt raus aus dieser verfickten, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sagen darf, aber Passivität. Einfach raus damit. Macht keinen Sinn, sich irgendwas selber diktieren zu lassen, sondern geh raus und nimm dir das Zeug. Egal was.
Du hast gerade Alkohol, aber. Du hast gerade die Büchse der Pandora aufgemacht. Wir wollen über so viele Themen sprechen, über die man nicht rausarbeiten kann hier. Aber wir müssen noch ganz kurz.
Es wird ja auch ein Alkohol-Podcast. Es wird ja so. Aber genau. Also man kann mich erreichen.
Genau, ganz
also richtig. Die Homepage an sich ist nie-wieder-alkohol.de, aber darunter bin ich sowohl auf Instagram als auf YouTube und sowas zu finden. Der Podcast, um mich da ein bisschen kennenzulernen, sind jetzt, Stand jetzt, irgendwie roundabout 80 Folgen oder so, nennt sich Nüchtern betrachtet. Gibt's auch einfach, kannst auch einfach, ich glaube, es wird auch schon, findest du, wenn du bei Spotify und Co. einfach Alkohol eingibst, dann ist dann so ein gelbes Cover, da bin ich dann schon zu finden. Also bin ich nicht drauf, aber man findet den schon. Und ansonsten, ja, guck einfach da ist eine WhatsApp-Nummer, um mich anzuschreiben, da sind E-Mails und also ein Quatsch, hau mich auf Insta an, ist völlig egal, irgendwo. Also das bin alles ich, der dann irgendwie antwortet. Das kann auch schon mal einen Tag dauern, weil es relativ viel ist inzwischen, aber ja, und auch bei Amazon kriegst du das Buch und so, ist völlig egal. Also irgendwo kannst du auch nie wieder Alkohol Dennis eingeben. Google ist inzwischen auch relativ weit, findest mich.
Einfach genial. So, und jetzt jeder, der hier zugehört hat, wird spätestens, ja, nicht erst jetzt, sondern schon vor wahrscheinlich einer knappen Dreiviertelstunde festgestellt haben, warum wir beide uns auch gefunden haben und warum wir auch Bock hatten auf diesen Podcast, weil wir uns da gegenseitig so krass mit infiziert haben, jetzt hier diese Geschichten auch rauszuhauen, ja, um jeden von euch da draußen auch, sagen wir mal, zu ermutigen, es uns gleich zu tun. Jetzt exemplarisch zum Thema Alkohol, aber Dennis hat es ja gerade schon angedeutet, ja, jeder, der vor einer Herausforderung steht oder jeder, der anfangen möchte, irgendwas zu ändern in seinem Leben, hat ja nicht erst nächste Woche die Möglichkeit dazu. Ja, du hast jeden Tag aufs Neue die Möglichkeit, dich neu zu entscheiden, neu zu wählen für dich selber, für die coolen Dinge im Leben, für die Sachen, die positiv sind. Und dafür ist dieses Thema Alkohol jetzt aus Dennis Richtung nur ein Exemplar sozusagen, ja, dafür, was du, oder nur ein Beispiel dafür so rum, was du alles machen kannst. Und insofern greif an, ja, greif an, nimm die Energie mit, ja, nutz uns auch, ja, lass dich von unserer Energie anstecken, um deinen Arsch hochzukriegen und ja, selber was auf die Beine zu stellen, oder?
Ja, definitiv. Deswegen wollte ich gerade sagen, als unfassbare Steilvorlage und Überleitung in Folge 3, hätte ich jetzt gesagt, passt das nämlich, weil der Mann, der jetzt dann gleich seine Geschichte dann da noch zusätzlich erzählt, der hat aber auch dann in 3 Jahren mal noch so komplett alles irgendwie umgeschmissen und da auch was rausgemacht. Und deswegen hat mich das auch wieder so fertig gemacht, was der alles auf die Beine stellt und dann denkt, was ich hier ein bisschen rumeier, wäre schon geil. Also das ist halt in Summe, glaube ich, wirst du, wenn ihr ein bisschen weiter zuhörst, noch mitkriegen, dass wir uns gegenseitig dann schon, also mit Absicht respektvoll behandeln irgendwie. Und das befruchtet halt zusätzlich. Und dann ist man gegenseitig auch wieder in so einer positiven Aufwärtsspirale. Und wenn du den Podcast dann irgendwann abonniert hast, kommst du aus der Spirale auch nicht mehr raus. Fertig. So.
So sieht's aus. Das ist unser Ziel.
Mitgehangen, mitgefangen.
Das sind doch schöne Abschlussworte, oder?
Jawohl. So, und wunderbar. Ansonsten, wie gesagt, dann eben genau dieses hier abonnieren und so, bitte alles nicht vergessen, Shownotes gucken und dann in irgendeiner Form werden wir bis dahin irgendwas aufgebaut haben, wie man uns erreichen kann und ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge noch wiedersehen und dir ganz fetten Dank fürs Zuhören und dir, Ronald, ganz fetten Dank für die Fragen und auch fürs Zuhören.
Ja, ist wieder sehr viel Spannendes mit dabei gewesen. Ich habe wieder viel über dich auch gelernt, auch über mich gelernt, ja, weil wir nutzen ja auch den Podcast immer so ein bisschen als Selbstreflexion für uns. Und insofern vielen, vielen Dank fürs Teilen. Echt mega cool. Ich feiere dich als Person und ich freue mich schon auf alle Dinge, die du und wir noch zusammen bewerkstelligen können. Und ja, wir freuen uns jetzt auf die nächste Folge. Bis dahin, schöne Restwoche.
Arrivederci. We'll be right back.